ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen, Volker Wissing.
Guten Morgen, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind im Kabinett Scholz in der Ampelregierung 3 Jahre lang Bundesverkehrsminister und zuletzt auch Bundesjustizminister gewesen. Seit Anfang Mai haben Sie sich, ich sage jetzt mal, erstmal aus der Politik verabschiedet. Das ist jetzt 2 Monate her, Herr Wissing. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's super. Ich bin nie mit politischen Ämtern verschmolzen und bin jemand, der sich immer auf Neues freut. Und das, was jetzt vor mir liegt, ist spannend. Ich bin neugierig und dabei, so mein Privatleben auch zu genießen. Und mich sehr gefreut, dass viele Freunde, die ich vernachlässigen musste, während ich politische Ämter ausgeübt habe, aus Zeitmangel konnte ich mich da nicht so kümmern, dass die mir treu geblieben sind, sich sofort gemeldet haben und gesagt haben, hey, lass uns zusammen Sport machen, lass uns zusammentreffen und zusammen was essen und so. Das hat mich sehr gefreut und auch, dass ich auf ein glückliches Familienleben blicken kann, das ist schon sehr schön.
Also Freunde von zu Hause aus Landau in der Pfalz dann?
Vor allem, ja, ich komme aus dem Süden von Rheinland-Pfalz, aus Landau und wohne dort auch in der Nähe mit meiner Familie und bin ja in der Südpfalz sehr glücklich.
Was machen Sie denn gerade so?
Ganz viel.
Bis vor 2 Monaten waren Sie noch im absoluten Politikbetrieb in der Berliner Blase unterwegs und jetzt sitzen Sie da im Süden von Rheinland-Pfalz, also nichts dagegen, aber was machen Sie denn jetzt?
Ich habe genug zu tun. Ich kann einmal private Dinge aufarbeiten. Da sind schon ein paar Stapel, die noch der Abarbeitung harren. Und ich kann viele Freunde jetzt wieder treffen, mich um meine Familie kümmern, zu Hause mit anpacken. Und ich habe auch einen wunderschönen Beruf als Jurist. Ich bin Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Landau. Und da werde ich künftig auch wieder tätig sein. Und ich habe sehr viele Anfragen, Leute, die mit mir sprechen wollen, die Interviews von mir gehört haben und die mit mir gerne in Kontakt treten wollen. Und es gibt natürlich auch viele, die Interesse daran haben, künftig mit mir zusammenzuarbeiten. Und all das höre ich mir an, schaue mir an und plane meine Zukunft mit sehr viel Optimismus und Freude.
Wird man da so ein bisschen überrannt als Ex-Minister, also Bundesminister vor allem, dass dann Leute plötzlich auf einen zukommen und sagen, komm doch mal hier hin, mach doch mal das oder sprech doch mal darüber mit mir?
Also es sind schon sehr viele Anfragen und das ist immer so ein bisschen ein Problem, weil man vorher natürlich eine große Bürostruktur hatte, die das Ganze für einen gesteuert hat und jetzt ist man quasi so auf sich allein gestellt und muss das managen. Aber es funktioniert. Und wenn alle ein bisschen Geduld haben, kriegen sie auch alle eine Antwort. Aber es geht nicht immer so ad hoc von einem Tag auf den anderen. Aber insgesamt freue ich mich, dass ein großes Interesse da ist. Und es gibt auch von medialer Seite immer wieder Anfragen. Und ja, es ist ein schönes Leben. Wissen Sie, wenn man aus einem Bundesministeramt ausscheidet, merkt man, dass doch so fast 99% der Probleme, mit denen man sich beschäftigt hat, gar nicht die eigenen Probleme waren. Und das hat auch etwas Befreiendes, nicht? Also das ist schon viel Verantwortung.
Ja. Die Probleme im Land, die gibt es natürlich weiterhin. Darüber wollen wir vielleicht auch im Laufe der Sendung noch sprechen. Wenn man sie jetzt so sieht und hört, dann denkt man, ach, dem Wissing, dem fehlt nichts. Fehlt Ihnen was? Also ich zitiere mal Ihren Ex-Parteikollegen Wolfgang Kubicki, der hat im November 2024 gesagt, der wird seine Entscheidung in einem halben Jahr bereuen. Bereuen Sie es?
Nein. Ich würde genau wieder so entscheiden. Ich hatte ja Gründe und mir fehlt überhaupt nichts. Ich bin sehr zufrieden und wie gesagt, ich habe nie zugelassen, dass politische Ämter mit meiner Person verschmelzen. Wenn einem das passiert, dann lässt man natürlich einen Teil seiner Person oder Persönlichkeit zurück, wenn man aus dem Amt ausscheidet. Das Einzige, was mir fehlt, sind die engsten Mitarbeiter, mit denen ich sehr viel zu tun habe und die ich sehr geschätzt habe. Das ist schon mehr als ein, sag ich mal, berufliches Umfeld gewesen, sondern das ist schon auch, ich sag mal, sehr, sehr viel Sympathie und auch Interesse, gegenseitiges Interesse gewesen. Und das ist schon ein bisschen traurig, dass man die nicht mehr so in seiner Nähe hat. Aber wir haben Kontakt und haben uns auch fest verabredet, uns wieder zu treffen.
Also fehlen tut Ihnen anscheinend nichts. Bis vor 2 Monaten noch Minister, jetzt gerade Privatmann. Was haben Sie denn dazu bekommen, außer Zeit, um die Stapel abzuarbeiten?
Ich habe mein Privatleben halt jetzt wieder zurück und mehr Selbstbestimmtheit. Das ist so, dass man als Bundesminister ganz wenig Möglichkeiten hat, seine Zeit selbst zu gestalten. Da ist 90% von vornherein mit Pflichtterminen belegt und die 10%, von denen bleibt dann nur noch ganz wenig für Privates übrig. Und man muss auch ständig Anfragen ablehnen, nicht? Das fällt einem auch nicht leicht, nicht? Also man könnte in jedem Tag das Zehnfache machen. Ich habe teilweise an Tagen 8 Reden gehalten. Und dann muss man ja auch noch die ganzen Entscheidungen treffen, die Dinge nachvollziehen. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Und ich fand es auch anstrengend, immer so im Mittelpunkt zu stehen. Als Bundesminister sind sie ja immer, wo sie auftreten, sind sie irgendwo immer mit im Zentrum des Geschehens. Und alle Augen sind auf ihnen und auf sie gerichtet. Und das ist auch eine Situation, die nicht immer nur angenehm ist. So, ja. Und mehr Privatleben zu haben, selbst gestalten zu können, auch so ganz alltägliche Dinge zu machen, wie einkaufen, was kochen für die Familie, oder im Garten was arbeiten, finde ich so großartig. Das mache ich so, so gerne.
Wobei Sie ja so richtig im Mittelpunkt standen, eigentlich dann am 7. November, als dann eben die Ampel auseinanderbrach und Sie praktisch über Nacht zumindest für die Öffentlichkeit sichtbar, über Nacht aus der FDP ausgetreten sind und gesagt haben, nee, ich mache da nicht mit, ich bleibe Bundesminister. Und dann ging es los, plötzlich standen sie dann richtig im Fokus. Dieser Abschied von der FDP im November 24 nach über 25 Jahren Parteizugehörigkeit, wie hat der dann doch ihr Leben verändert?
Nun, diesen Abschied wollte ich ja nicht, das war die Konsequenz aus der Entscheidung, nicht zurückzutreten. Ich hatte keinen Grund für einen Rücktritt und der Bundeskanzler hat mich nicht entlassen. Ich habe vom Bundespräsidenten die Ernennung zum Bundesminister bekommen und wenn man dieses Amt übernimmt, dann übernimmt man Verantwortung und das einfach abgeben ohne Grund. Und ich hatte für mich keinen Grund gesehen. Das konnte ich nicht mit meinen Vorstellungen in Einklang bringen. Und dann ist die logische Konsequenz gewesen, dass ich die Partei verlassen musste, weil die Partei in die Opposition wechseln wollte. Viele hatten dann gesagt, na, aber das Ministeramt hast du doch von der Partei bekommen und das ist eben der Irrtum, nicht? Also
hätte ich jetzt auch gefragt. Also na, wird ja über die Partei dann auch in so ein
Ministeramt. Ja, das stimmt, man wird über die Partei vorgeschlagen, aber das Ministeramt bekommt man vom Bundespräsidenten übertragen, der ernennt. Und da ist auf der Urkunde auch kein Parteilogo und auch keine Unterschrift vom Parteivorsitzenden, sondern das ist bewusst so angelegt, dass man eben über die Partei hinaus Verantwortung für die gesamte Gesellschaft übernimmt. Und das ist dann eben auch der Maßstab, nicht? Also kann nicht einfach sagen, man stellt die Parteiinteressen über die öffentliche Verantwortung, die man übernommen hat. Das ist eine schwierige Haltung, die konnte ich nicht einnehmen. Ich habe aber niemanden auch, wie soll ich sagen, ich wollte, dass der Partei das Leben nicht schwer machen, ich wollte, dass die Partei nicht unter meiner Entscheidung leidet und habe dann die Konsequenzen für mich gezogen und die Parteimitgliedschaft beendet.
Warum haben es die anderen Minister, die anderen FDP-Minister, die gegangen sind, warum haben es Stark-Watzinger und Buschmann und Lindner anders entschieden?
Also Herr Lindner konnte nicht entscheiden, weil er vom vom Bundeskanzler quasi.
Das stimmt, nehmen wir den raus.
Der hat die Entlassung bekommen.
Ja.
Und der Bundeskanzler hatte an dem im 6. November, das war der Tag des Koalitionsausschusses, die drei weiteren Bundesminister der FDP zu einem Vier-Augen-Gespräch gebeten. Und ich kenne natürlich nicht den Gesprächsinhalt der Vier-Augen-Gespräche mit meinen beiden Kollegen, aber mich hatte er gefragt, ob ich im Amt bleibe und damit mir quasi die Frage gestellt, ob ich zurücktrete oder meiner Verantwortung weiter gerecht werde. Und ich habe mich für die Verantwortung entschieden.
Meinen Sie, das hat er die anderen beiden auch gefragt?
Kann ich nur spekulieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er uns allen die gleiche Frage gestellt hat.
Ja. SWR1, Leute, mit Volker Wissing. Wir sprachen darüber, dass Sie am 7. Mai praktisch über Nacht plötzlich bekannt wurde, Volker Wissing verlässt die FDP und bleibt im Amt. Das war ein Paukenschlag, anders kann man es nicht sagen. Eine Entscheidung, die Sie aus dem Bauch getroffen haben?
Nein, also eine so fundamentale Entscheidung, die muss man sich genau überlegen. Aber ich hatte ja gemerkt, dass diese Spannung in der Koalition zunahm und dass man es auch auf Konfrontation bewusst ankommen hat lassen. Und das ist ja auch öffentlich geworden durch verschiedene Papiere. Das ist immer in der Koalition so, wenn ein Koalitionspartner anfängt, Papiere zu schreiben, dann wird ja nicht mehr gesprochen, nicht? Und Papiere machen eine Einigung immer schwer. Und dann kann man sich ja die Intention selbst auch ausdenken, warum das gemacht wurde. Und das wusste ich alles. Und hatte mich natürlich mit der Frage beschäftigt, was bedeutet das oder wie kann das enden? Was ist das für, was kommt dafür auf dich zu? Und ein Szenario wäre ja gewesen, dass der Bundeskanzler nicht nur Herrn Lindner entlässt, sondern alle FDP-Minister, dann hätte ich das akzeptiert und auch akzeptieren müssen. Das wäre eine Entscheidung gewesen, die er dann verantworten muss, nicht ich. Aber er hat es eben anders gemacht und hat eben die Frage gestellt, ob man im Amt bleibt. Und dann muss man selbst entscheiden und das aber auch verantworten. Und ich habe mir dann so entschieden, dass ich die Entscheidung auch verantworten kann.
Aber er wusste ja, dass wenn er Lindner entlässt, dann ist die FDP im Grunde raus aus der Koalition. Also das kann ja nur das Ziel gewesen sein. Warum hat er sie nicht alle entlassen?
Das müssen Sie ihn fragen.
Ich dachte, vielleicht haben Sie es ihn gefragt.
Nein, also das war in diesem an diesem Abend des Koalitionsausschusses im 6. November war das wirklich sehr dramatisch und ich habe an diesem Abend auch sehr gelitten unter dem Ende dieser Koalition. Ich halte das nach wie vor für falsch, was da passiert ist und habe jetzt Schwierigkeiten genug gehabt, also diese eigene Entscheidung zu verantworten. Das war nicht der Zeitpunkt, wo man anderen Fragen stellt, sondern wo man sich darüber im Klaren sein muss. Auf diese Frage muss man eine Antwort geben und das gehört dazu, wenn man öffentliche Verantwortung trägt, dass man auch in der Lage ist, eine solche Entscheidung zu treffen und sie dann eben auch zu verantworten.
Warum fanden Sie die Entscheidung falsch?
Weil diese Bundesregierung, die Ampelregierung, eine Chance war, dass man die nicht genutzt hat, finde ich schade. Wir haben in der Gesellschaft tiefe Gräben, die werden immer wieder sichtbar und wenn Parteien lagerübergreifend zusammenarbeiten, dann haben sie ein größeres Konfliktlösungspotenzial, ein größeres Befriedungspotenzial für die Gesellschaft. Und wir sehen ja jetzt, dass diese Idee, dass wenn man die Ampel durch eine neue Koalition ersetzt, dass das dann alles einfacher wird und die Konflikte abnehmen, das findet ja nicht statt. Denn wir sehen jetzt gerade bei der Bundeskanzlerwahl, hat schon im ersten Wahlgang keine Mehrheit gegeben. Dann haben wir jetzt gesehen, dass bei der Wahl von Verfassungsrichtern die Tagesordnung geändert werden musste, weil man keine Mehrheiten dafür sicherstellen konnte. Und das zeigt eben, dass das gleiche Problem jetzt immer noch da ist. Aber große Koalitionen oder Koalitionen zwischen zwei Parteien wie CDU, CSU und SPD haben nicht das gleiche Potenzial wie das, was wir vorher hatten. Deswegen wäre es besser gewesen, die Ampel hätte ihre Chance genutzt.
Viele sprechen ja jetzt, wenn Sie die Wahl der Bundesverfassungsrichter der drei ansprechen, die jetzt verschoben wurde, da von handwerklichen Fehlern, die innerhalb der Fraktionen gemacht wurden. Gab es diese handwerklichen Fehler bei der Ampel auch, dass handwerkliche Fehler gemacht wurden, dass man Diskussionen nach außen getragen hat, die da nicht hingehören zum Beispiel?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch öffentlich wahrnehmbar gewesen. Aber ich würde mal sagen, das sind nicht nur handwerkliche Fehler, sondern wir haben eben gesehen, wenn man die Äußerungen der Unionsabgeordneten in den sozialen Netzwerken sich anschaut, also diejenigen, die quasi richtig gejubelt haben, dass man diese Richterwahl verhindert hat, dann sieht man, dass ganz offensichtlich Mitglieder des Deutschen Bundestages ein Interesse daran haben, gesellschaftlichen Gruppen eine Kampfansage zu machen. Und das finde ich sehr schwierig, weil wir dadurch den Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht stärken. Wir müssen mehr Toleranz gegenüber anderen Meinungen innerhalb unserer Gesellschaft aufbringen. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb manche denken, Teile unserer Gesellschaft seien Gegner. Wir sind ein Volk und wir müssen zu allen politischen Fragen einen gemeinsamen Weg entwickeln. Und Menschen sind Individuen, sind unterschiedlich. Und deswegen kann die Lösung nicht immer darin liegen, dass der eine sich der Meinung des anderen anschließt oder man den anderen so lange bekämpft, bis die Meinung unterdrückt ist, sondern man muss Kompromisse finden, Brücken bauen. Das ist das Ziel der Politik. Und Koalitionen sind für mich immer Clearingstellen auch für die Gesellschaft. Unterschiedliche, scheinbar unversöhnliche Positionen muss man durch Brückenbau, durch Kompromisserarbeitung so zusammenbinden, dass am Ende möglichst alle sagen, damit kann ich gut leben.
Wir haben Rückmeldung zur Sendung mit Volker Wissing, Ex-Bundesverkehrsminister, Ex-FDP-Mitglied von Eugen Holzthaler. Der schreibt, wenn Politiker auf ihren Maximalforderungen bestehen und das taten SPD, FDP und Grüne im Dezember 23, dann werden Politiker ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht. Nehmen Sie uns mal mit, Herr Wissing, in diesen Sommer 2024, als sich die Ampel anfing, unter den Augen der Öffentlichkeit selbst zu demontieren. War das da so?
Ja, es war so, dass keine Bewegung mehr vorhanden war und dass Gespräche, die geführt worden sind, eben nicht mehr zur Lösung geführt haben, weil man auf seinen Positionen beharrte und als Lösung quasi nur noch die Option angeboten hat, dass die anderen sich dem anschließen. Ich teile das, was der Hörer gesagt hat, dass man so nicht weiterkommt in der Politik. Und öffentliche Ämter sind ja auch keine Einladungen zur Selbstverwirklichung von Politikern, auch nicht von Parteien, sondern sie sind eine Einladung, Verantwortung zu übernehmen und für die gesamte Gesellschaft Entscheidungen herbeizuführen. Und ich selber sehe den Kompromiss im Ziel parlamentarischer Beratungen und bin also immer wieder entsetzt, wie kritisch und wie schlecht über Kompromisse gesprochen wird. Denn Kompromisse sind das Mittel zum Ausgleich in der Demokratie. Wir sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Meinungen und am Ende ist es nicht sinnvoll, wenn die einen in der Gesellschaft meinen, die anderen besiegen zu müssen. So wird kein friedliches Miteinander daraus, sondern indem man überlegt, wie kann man sich so entgegenkommen, dass unterschiedliche Positionen zu Brücken führen.
Aber man sagt ja, dass die Ampel im Sommer 24 im Grunde zur einfachsten Entscheidung schon gar nicht mehr in der Lage war, weil man eben ständig damit beschäftigt war, sich gegenseitig fertig zu machen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. War es dann nicht besser zu sagen, na gut, dann lassen wir das, wenn es dann auch noch, und so schien es ja manchmal in der FDP, ums nackte Überleben scheinbar parteipolitisch ging?
Wer das für besser hält, der muss so entscheiden. Ich halte das nicht für besser. Ich halte es für besser, dass man seiner Verantwortung gerecht wird, Brücken zu bauen, Lösungen zu erarbeiten, Kompromisse auszuarbeiten. Und dass das in einer Ampel gut funktionieren kann, das hat man in der Ampel in Rheinland-Pfalz gesehen. Ich war ja, als ich im Bund Bundesministeramt übernommen habe, vorher schon 5 Jahre in einer Ampel Minister und auch stellvertretender Ministerpräsident gewesen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Positionen, aber es bringt ja nichts, dass Parteien immer wieder sagen, also die anderen sind einer anderen Meinung und deswegen kann man nicht zusammenarbeiten. Parteien müssen immer andere Positionen haben, sonst können die Wählerinnen und Wähler ja nicht auswählen. Aber am Ende, nach einer Wahl, muss man aus dem Wahlergebnis für alle eine Lösung finden. Das ist der politische Auftrag, das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Und weshalb demokratische Parteien keine Brücken zueinander bauen können sollen, das muss man mir erstmal noch erklären. Das habe ich bisher nicht verstanden, denn die Grünen haben andere Meinung als die FDP und umgekehrt. Aber dahinter stehen ja Bürgerinnen und Bürger, die das jeweils andere richtig oder besser finden. Es muss trotzdem einen gemeinsamen Weg geben. Man kann immer nur eine Entscheidung treffen im Parlament.
Muss man vielleicht wissen, Sie sind ja Ampel-Fan und haben auch Ampel-Erfahrung, weil Sie in Rheinland-Pfalz auch eine Ampel hatten, die immer als die gute Ampel bezeichnet wurde. Die gibt es auch immer noch. Allerdings gibt es da jetzt inzwischen auch Konflikte nach ein paar Jahren, was man jetzt da aktuell hört. Lassen die sich da jetzt auch anstecken oder muss man das ein bisschen sachlicher betrachten?
Also ich sehe nicht, dass die sich anstecken lassen. Und natürlich gibt es auch mal Konflikte, die ausgetragen werden müssen. Aber am Ende ist diese Regierung in Mainz stabil und immerhin jetzt schon seit 2016. Nicht? Also, und das ist nicht leichter im Land als im Bund oder die Themen sind andere, das ist klar. Aber am Ende muss man auch dort unterschiedliche Positionen zusammenbringen. Und wenn wir für das gesamte Volk, für die gesamte Bevölkerung parlamentarische Entscheidungen treffen wollen, dann kann sich nicht immer nur eine Partei durchsetzen mit 100% der eigenen Forderungen. Denn hinter den jeweiligen Parteien stehen ja nicht alle Bürgerinnen und Bürger. So. Und das ist das, was man begreifen muss. Also vor der Wahl unterschiedliche Positionen anbieten, dann den Bürger entscheiden lassen. Und dann nach dem entsprechenden Gewicht, das die Wählerinnen und Wähler den Parteien bei der Wahl gegeben haben, Kompromisse ausarbeiten.
Haben sich die politischen Parteien der sogenannten Mitte, also nehmen wir mal die Union mit rein, SPD, FDP, Grüne, sind die sich dieses Problems, dass sie in der Mitte einfach manche Konstellationen eingehen müssen, weil man ja früher gesagt hätte, Grüne und FDP, das kannst du vergessen, dass man heute gar nicht mehr die große Auswahl hat, ist das noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen, der Politiker?
Ja, weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass eben viele meinen, irgendwie bestimmten gesellschaftlichen Gruppen den Kampf ansagen zu müssen. Und ich habe Politik und auch die Arbeit für unsere Demokratie nie so verstanden, dass die einen die anderen bekämpfen sollten, sondern Menschen zusammenführen, Brücken zu bauen, Lösungen zu finden, mit denen man gut leben kann. Das ist auch das, was mich immer interessiert hat. Ich finde, das Brückenbauen zwischen unterschiedlichen politischen Positionen die spannendste und die herausforderndste, aber auch die befriedigendste Aufgabe in der Politik.
Sie waren jemand in der FDP, natürlich als Bundesminister in der Führungsriege, Bundesvorstand. Sie waren Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz und. Das lässt sich noch fortführen. Haben Sie nicht auch ein bisschen verstanden, warum man zumindest nach den verlorenen Landtagswahlen im September 24 bei der FDP vielleicht sowas wie Panik kriegte, dass man den eigenen Markenkern verliert und jetzt mal irgendwie Profil schärfen muss?
Also das hilft ja nicht weiter, wenn man panisch wird. Man muss mit einem kühlen Kopf arbeiten und mit viel Nachdenken, wenn man aus einer schwierigen Situation erfolgreich hervorgehen möchte. Insofern für Panik habe ich nicht viel Verständnis. Nee.
Dementsprechend war Ihre Position, als man sich dann nach den Landtagswahlen zusammengesetzt hat und geguckt hat, was machen wir jetzt, wie verhalten wir uns auch in der Ampel?
Sie müssen sehen, ich habe 5 Jahre Erfahrung in einer Ampel hinter mir gehabt. Und diese Ampel wurde wiedergewählt in Rheinland-Pfalz. Wir haben 2016 dort eine Ampel begonnen. Sie wurde 2021 von den Wählerinnen und Wählern bestätigt. Wir haben dort nie öffentlich gestritten, sondern immer die Kompromisse, die wir ausgearbeitet haben, auch öffentlich verteidigt. Manche sagten, das sei langweilig. Die Wählerinnen und Wähler fanden das aber so gut, dass sie es die nächsten 5 Jahre wieder haben wollten. Und im Bund hat man von Anfang an das Problem gehabt, dass man versucht hat, sich durch öffentliche Abgrenzung von der gemeinsamen Politik sein Profil zu schärfen. Nicht? Und das funktioniert nicht, weil die Bürgerinnen und Bürger eine Partei nicht mal als Regierungspartei und mal als Oppositionspartei sehen wollen, sondern wenn man im Regierungsauftrag ist, wollen die Bürgerinnen und Bürger Ergebnisse sehen. Und immer, wenn man sich von den gemeinsamen Ergebnissen distanziert, bleibt man ja die Frage schuldig, warum man ihnen denn dann vorher zugestimmt hat. Und das ist das ganze Dilemma gewesen. Und ich habe den Fehler immer darin gesehen, dass man öffentlich gestritten hatte.
Standen Übrigens, Sie damit alleine da in der FDP?
Also jedenfalls gab es eine Mehrheit, es anders zu machen. Und mich hatte das gewundert, weil wir hatten zwischen 2009 und 2013 schon mal eine Regierungsbeteiligung, bei der sehr viel öffentlich gestritten worden ist. Und danach, nach 2013, hatte man sich in den Parteigremien gesagt, so darf man es nicht mehr machen. Wir müssen weniger öffentlich streiten, weil man gesehen hat, wie stark einem das selbst schaden kann. Ja. Weshalb man es dann von 2021 an dann wieder in der Ampel so gemacht hat wie vorher unter Schwarz-Gelb zwischen 2009 und 2013. Mhm. Das müssen Sie diejenigen fragen, die das entschieden haben. Ich habe mich an diesem Streit öffentlich nicht beteiligt.
Also geschadet hat der FDP definitiv das berühmte D-Day-Papier. Ich mache es kurz, Wissing. Wusste Lindner von dem D-Day-Papier?
Ich habe da schon mehrfach gesagt, dass ich zu diesen internen Sachen mich öffentlich nicht äußern werde. Ich habe an auch vertraulichen Besprechungen der Partei da teilgenommen und halte mich da dran. Die Tatsache, dass die Koalition am Ende gescheitert ist, fand ich eine sehr vertane Chance für unser Land.
War Christian Lindner die treibende Kraft?
Das müssen Sie ihn fragen.
Mache ich gerne. Viele in Ihrer eigenen Partei haben Sie nach dem Parteiaustritt gebrandmarkt, geschnitten, als Verräter bezeichnet. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki zum Beispiel, der hat gesagt, der gibt Ihnen keine Chance mehr, auch wenn Sie sich entschuldigen. Auch darüber haben Sie viel gesprochen, aber wie ist denn das jetzt mit ein paar Monaten, sage ich mal, in der sich die Situation beruhigt hat und der es jetzt auch ganz anders aussieht? Die FDP ist nämlich nicht mehr im Bundestag. Hat sich das ein bisschen beruhigt?
Also zunächst will ich mal sagen, es gibt nichts, wofür ich mich entschuldigen müsste. Ich habe meine Verantwortung wahrgenommen in einem Staatsamt.
Ich habe Herrn Kubicki zitiert.
Ja, ja, ich will das nur deutlich sagen. Es gibt überhaupt keinen Grund, so etwas zu sagen für Herrn Kubicki. Ich habe auch nichts und niemanden verraten, sondern ich bin in meinem Amtseid treu geblieben und habe meine Verantwortung getragen, so lange, wie man mir das Amt übertragen hat. Und um keine Belastung für die Partei zu sein, bin ich ausgetreten. Nicht? Und das hat ja nichts mit etwas Verraten zu tun. Nicht? Also insofern finde ich das etwas befremdlich, wenn man solche Dinge öffentlich sagt, wie es gesagt worden ist. Aber es gibt auch sehr viele in der Partei, die mich zu 100% verstehen, die es schade finden, dass es so gekommen ist, die nachvollziehen können, dass ich so entschieden habe und die genauso wie ich sich gewünscht hätten, dass man mich nicht vor eine solche Entscheidung stellt. Aber diese Entscheidung haben andere getroffen. Mhm. Übrigens auch solche, die jetzt Entschuldigungen einfordern.
Ist ja auch eine Schicksalsgemeinschaft, so eine Partei. Also man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, man fliegt zusammen aus dem Bundestag oder aus der Regierung. Was an dieser Schicksalsgemeinschaft war für Sie da ins Ungleichgewicht geraten, dass Sie gesagt haben, nee, ich mache jetzt solo weiter? Ist es wirklich nur, dass Sie gesagt haben, ich will Schaden von meiner Partei abwenden?
Nein, schauen Sie, es ist nicht so. Ich habe mich ja nicht hingesetzt und habe mir die Frage gestellt, soll ich aus der Partei austreten oder soll ich Mitglied der Partei weiterbleiben? Sondern ich musste die Frage beantworten, ob ich im Amt bleibe oder ob ich zurücktrete als Bundesminister. Und diese Frage, die ist ja von einem höheren Gewicht, weil es dabei um eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit geht, wohingegen eine Partei ja privatwirtschaftlich organisiert ist. Und da geht es um die Verantwortung gegenüber der privat organisierten Partei. So, und die Frage, bleibt man im Amt, die habe ich beantwortet mit Ja. Und daraus resultiert dann die Inkompatibilität. Es war nicht vereinbar, Bundesminister zu sein und einer Partei anzugehören, die in die Opposition geht. Und die logische Konsequenz ist, wenn man sich fürs öffentliche Amt entscheidet, dass man dann die private Parteimitgliedschaft beendet, um diese Kollision zu vermeiden. Ansonsten wäre ich eine Belastung für die FDP gewesen. Ich hätte auf der Regierungsbank gesessen, die FDP wäre in der Opposition gewesen und ich gleichzeitig Mitglied der FDP. Das passt nicht. Aber wenn man den Satz ernst nimmt, zuerst das Land und dann die Partei, dann kann man bei einer solchen Frage, ob man seinem öffentlichen Amt weiter gerecht wird, die kann man nicht selbstverständlich zugunsten der Partei beantworten, weil man ja schließlich Mitglied ist. Ja. Also das ist eben das Problem, nicht? Und deswegen finde ich auch die Vorwürfe, die dann erhoben worden sind, er hätte seiner Partei treu bleiben müssen, die berücksichtigen eben nicht, dass ich auch eine Treueverpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit übernommen habe. Und dann kann sich ja jeder selber Gedanken machen, was er für wichtiger hält.
Sie wurden ja nach Ihrem Austritt aus der FDP gefragt, wünschen Sie der FDP, dass sie über die 5%-Hürde kommt? Das haben Sie damals bejaht, dann kamen 4,3% bei der Bundestagswahl für die FDP. Hat Sie das trotz Ihres Austritts geschmerzt, dass die FDP aus dem Bundestag rausgewählt wurde?
Ja, selbstverständlich. Mich hat es nicht überrascht, aber das war ja von den Umfragen her im Vorfeld schon erkennbar, dass das denkbar schwierig werden würde. Aber natürlich hat mich das geschmerzt.
Sie haben ja Erfahrung damit. Also Sie waren auch 2013 in der FDP, als die aus dem Bundestag herausgewählt wurde. Hat sich da Geschichte wiederholt oder war es diesmal was anderes?
Es haben sich Dinge wiederholt. Es haben sich auch Fehler von damals wiederholt. Aber es war natürlich auch was anderes. Denn damals, 2013, war es ja eine reguläre Bundestagswahl. Hm. Und 2025 war es ja eine vorgezogene Bundestagswahl. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber es sind sicherlich auch Fehler, die zwischen 2009 und 2013 gemacht worden sind, nämlich das Streiten in der Öffentlichkeit, wiederholt worden.
Also über die Bedeutung für die Demokratie des Ampelhauses haben wir, glaube ich, gesprochen, auch wie es um die politische Mitte in Deutschland steht. Schauen wir mal auf die FDP. Also wie sehen Sie denn das Potenzial der FDP, jetzt in den Bundestag zurückzukehren, dann in 3 Jahren, 3,5, muss man sagen?
Naja, also wenn man aus einer Partei ausgetreten ist, sollte man sich nicht zum obersten Richter jetzt über die Zukunft der Partei erklären. Aber ich sehe ein Potenzial in Deutschland für eine liberale Partei. Nicht? Also liberal heißt für mich eine Partei, die die Entscheidungsfreiheit von Individuen schützt, die darauf achtet, dass bei politischen Abwägungen mit anderen Parteien, mit Sozialdemokraten, Christdemokraten, den Grünen, eben diese Entscheidungsfreiheit des Einzelnen nicht unter die Räder kommt oder so weit eingeschränkt wird, dass Menschen sagen, das empfinden sie als übergriffig. So. Es gibt aber natürlich auch in der FDP laute und starke Stimmen, die eher libertär denken, nicht? Die also sagen, das Ziel muss sein, dass der Staat uns möglichst in Ruhe lässt, die sich eigentlich gar nicht beteiligen wollen an staatlicher Gestaltung, sondern eher darauf achten wollen, dass der Staat möglichst nichts tut oder nur das Nötigste oder das Wenigste tut. Und das ist etwas, was sehr schwierig ist, weil sie dann automatisch nicht auf dem Pfad sind, mit anderen Kompromisse aushandeln zu wollen, sondern dann sind sie eher destruktiv unterwegs und sagen, ich will gar keine Kompromisse, ich will gar keine staatliche Lösung für dieses oder jenes Problem. jeder soll sich selbst kümmern.
Aber gab es diesen Kampf nicht schon immer in der FDP?
Doch, den gab es schon immer.
Oder was heißt Kampf? Sagen wir mal inhaltliche Auseinandersetzung.
Ja, das gibt es in allen Parteien, inhaltliche Auseinandersetzungen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist ja auch etwas Natürliches. Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Positionen. Die Frage ist aber eben, dominiert der eine Flügel oder der andere Flügel? Und hat man ja jetzt gesehen, auch bei den Befragungen der Mitglieder zu der Frage, soll man in der Ampel bleiben oder nicht, dass das immer so etwa halbe ist.
Sie sind ja in Baden-Württemberg, da befinden Sie sich, das ist ein starkes FDP-Land, schon immer gewesen. Was sind für Sie liberale Grundwerte?
Die Individuen zu schützen, sie zu achten in ihrer Einzigartigkeit und deswegen auch die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen zu achten. Und natürlich auch dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft sich frei weiterentwickeln kann. Aus der Freiheit der Einzelnen entsteht eben auch die natürliche Fortentwicklung einer Gesellschaft. Und damit ist man als Liberaler immer im Gegensatz zu Konservativen, die ja bestimmte Dinge erhalten, konservieren wollen. Ich bin deswegen auch immer wieder irritiert, wenn Leute sagen, sie seien liberal-konservativ. Nicht? Das ist, wie wenn man sagt, ich betreibe eine vegetarische Metzgerei. Also das passt nicht zusammen. Also man kann nicht einerseits für Freiheit einstehen und damit auch zu akzeptieren, dass sich Dinge wandeln und weiterentwickeln und andererseits sagen, ich bin aber konservativ. Konservative wollen traditionelle Familienbilder festzementieren und kämpfen dagegen, dass die Gesellschaft neue Familienbilder entwickelt. Nicht? Haben wir erlebt in der Gesellschaft. Sollen Frauen arbeiten? Eher nicht, haben Konservative gesagt. Oder sollen Kinder in die Kita? Eher nicht, eher zu Hause betreuen. Nicht? Haben ja auch ein Betreuungsgeld eingeführt dann und so weiter. Das ist konservative, erhaltende Politik. Das Gegenteil von liberal.
Letzte Frage zur FDP. Sie haben gerade erzählt, was Sie für liberale Grundwerte haben. Vertritt die FDP diese Werte noch, Herr Wissing?
Ich werde nicht über die FDP richten. Das mache ich nicht. Das kann sich jeder selbst sein Bild machen.
Lars Klingbeil, und werden jetzt viele auch denken, also wie der redet, kann er doch auch in die SPD gehen. Und Lars Klingbeil war auch der Meinung und hat Ihnen mehr oder weniger ein unverhohlenes Angebot gemacht, dass Sie jederzeit willkommen sind. Wird man Sie in der SPD wiederfinden?
Ich habe derzeit nicht vor, in eine andere Partei einzutreten. Ich habe lange Politik gemacht und fand das eine sehr, sehr spannende Zeit und ich habe jetzt schöne private Aufgaben, freue mich wieder in meinem Anwaltsberuf zu arbeiten und das ist auch sehr erfüllend, nicht? Also wenn man Probleme anderer Leute lösen kann und die zufrieden sind, also ich habe nicht vor, parteipolitisch mich zu engagieren.
Damit auch kein Comeback in die Politik?
Man soll niemals nie sagen, warum soll ich das ausschließen? Nicht? Also Dinge können sich verändern. Ich kann nicht ausschließen, dass ich in den nächsten Jahren sehe, dass ich mich vielleicht sinnvoll einbringen kann und dann wieder Lust bekomme, das zu machen. Nur derzeit ist es nicht so. Und es gibt keinen Grund, dass ich das jetzt endgültig für immer ausschließe. Aber ich plane das nicht.
Was müsste denn passieren, dass Sie wieder in die FDP zurückkehren?
Das, was ich eben angedeutet habe, dass ich das Gefühl habe, etwas tun zu müssen, um die Gesellschaft zu unterstützen, auf einem guten Weg zu bleiben. Ja? Du wirst da gebraucht, Gefühl haben.
Das ist doch so. Bedrohung von den Rändern, die Ränder werden immer stärker, die Demokratie steht unter Druck, die politische Mitte droht ihre Mehrheit zu verlieren. Was brauchen wir denn noch, Herr Wissing?
Ja, also das ist immer, ich habe ja wie gesagt jetzt 26 Jahre das gemacht und ich nehme mich nicht für so wichtig, dass ich sage, ohne mich geht's nicht.
Geschickte Antwort. Lassen wir mal so stehen. Weil wir ja auch über Verkehrspolitik reden wollten, es gab immer, man hinterlässt immer eine Menge Baustellen, um mal in Wording gleich zu bleiben, wenn man Verkehrsminister war. Ihr Nachfolger heißt Patrick Schnieder, der ist im Augenblick ziemlich unterm Radar. Ist das für einen Politiker auch erstmal gut, erstmal ein bisschen unterm Radar zu fliegen, um in Ruhe arbeiten zu können? Also ich habe nicht viel von ihm gehört.
Also es ist sicherlich gut, wenn man in Ruhe arbeiten kann. Da ist auch viel zu tun im Verkehrs- und Infrastrukturbereich. Das ist eine Riesenaufgabe. Und ich finde es aber auch eine spannende Aufgabe. Es ist teilweise sehr technisch. Man muss sehr viel sich in Details einarbeiten. Es sind sehr unterschiedliche Anforderungen für die einzelnen Verkehrsträger. Nicht Fußverkehr, Radverkehr, Auto-, Lkw-Verkehr, Straßenverkehr und auch die Schiene und der Luftverkehr oder die Seeschifffahrt und die Binnenschifffahrt, um mal zu zeigen, wie vielfältig das ist. Und alle haben unterschiedliche Anforderungen. Jeder Verkehrsträger kennt seine eigenen Probleme. Und Insofern ist das eine große und auch herausfordernde Aufgabe. Aber sie macht Freude. Ich habe es gern getan.
Wir halten uns da vielleicht an zwei Dingen mal fest, nämlich jeder Politiker möchte ja so eine Art politisches Vermächtnis haben. Welches ist Ihres? Ist es wahrscheinlich das Deutschland-Ticket?
Ich wollte kein Vermächtnis haben. Ich halte diese Idee, dass Politiker sich Denkmäler bauen in einer Demokratie, für unangemessen. Ich wollte gut regieren und habe mich mit Ideen eingebracht. Das Deutschland-Ticket ist eine davon und habe mich natürlich gefreut, dass die Menschen das gerne nutzen und es als Verbesserung ihrer Mobilität sehen.
Ja, ich rede ja von Vermächtnis, weil jetzt oft über das Deutschland-Ticket diskutiert wird. Viele sagen, also die Länder sagen, der Bund soll es bezahlen. Der Bund sagt, wir müssen das partiell finanzieren oder solidarisch oder wie auch immer sie es nennen wollen. Aber es steht immer wieder zur Disposition. Wenn es das jetzt nicht mehr geben würde, wären Sie dann traurig? Stellen wir die Frage mal andersrum.
Ja, für all die Bürgerinnen und Bürger, die darin eine Verbesserung sehen. Das sind ja, glaube ich, 14 Millionen Nutzerinnen und Nutzer jetzt. Und das Deutschland-Ticket ist auch in seinem Potenzial immer noch nicht von allen verstanden worden. Denn das Deutschland-Ticket dient nicht nur der Vereinfachung für diejenigen, die mit dem ÖPNV unterwegs sind, sondern es bietet auch die Möglichkeit, vom Auto zum Beispiel einfacher auf den ÖPNV umzusteigen. Also die Strecken, die man zurücklegt, einfach zu verkürzen. Das ist natürlich ein Beitrag, ich sage mal, Verkehrsträger miteinander zu kombinieren, den wir in Zukunft brauchen werden. Nicht? Heute denken noch viele, wenn ich einmal im Auto sitze, dann muss ich die ganze Strecke mit dem Auto machen. Muss man nicht. Man kann auch auf der Strecke umsteigen. Man kann beispielsweise auch am Stadtrand umsteigen und dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann in die Innenstadt fahren. Wenn man ein Deutschland-Ticket in der Tasche hat, ist das ganz einfach. Man muss sich nicht mit Tarifen auseinandersetzen, muss nichts dafür bezahlen extra. Man hat das im Abo mit drin. Und diese Möglichkeiten, die helfen, ganz viele Probleme zu lösen. Die vielen Autos aus den Innenstädten rauszuhalten beispielsweise. Den Verkehrsraum vielleicht besser aufzuteilen, sodass mehr Zufriedenheit auch in den Städten ist zwischen Radverkehr, Fußverkehr und auch Straßenverkehr. Verkehr. All diese Möglichkeiten gibt es und das ist das Potenzial, das das Deutschland-Ticket hat. Und im ländlichen Raum, wo die Leute lange pendeln, kann man eben auch die Pendlerstrecke mit dem Auto verkürzen, wenn man sie teilweise über das Deutschland-Ticket mit dem ÖPNV macht, etwa mit dem Zug.
Aber es muss natürlich bezahlbar bleiben und bezahlbar bleibt es wahrscheinlich nur, wenn es subventioniert wird, also so bezahlbar, dass es auch angenommen wird in der Breite. Heißt, da muss man Geld reinstecken. Sollte man? Weiterhin
ja,
Geld reinstecken?
Ja, natürlich, weil wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern ja Mobilität garantieren. Und ich sag mal, also ein ÖPNV, der nicht subventioniert ist, der ist nicht bezahlbar für die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist es völlig klar, dass wir eine öffentliche Förderung dafür brauchen. Und klar ist auch, dass sich das lohnt, denn wir brauchen ja zwei Dinge. Wir müssen unsere Klimaschutzziele erreichen und Mobilität muss bezahlbar bleiben. Nur dann haben wir auch eine zufriedene Bevölkerung, die sagt, hier kann man gut leben. Und deswegen ist das sehr sinnvoll und man kann natürlich immer weiter Diskussionen führen, wer zahlt welchen Anteil. Man hat sich damals festgelegt, halbe-halbe, Bund und Länder. Das ist ja irgendwie ein logischer Verteilungsschlüssel für die Zusatzkosten. Und ich verstehe nicht, warum man von Anfang an diese Zukunftsdiskussion über das Deutschland-Ticket aufgemacht hat. Ich meine, 14 Millionen Nutzerinnen und Nutzer sprechen ja eine deutliche Sprache. Die Bürger wollen das.
Mach mal noch ein anderes Thema auf, vielleicht in aller Kürze mit einer Hörerfrage. Die kommt von Mahmoud Azad aus Fellbach. Der möchte Ihnen gerne die Frage stellen, die ihn seit Längerem beschäftigt. Viele in der FDP lehnen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen mit dem Argument ab, Sie glaube ich auch, dass es eine unzulässige Einschränkung der individuellen Freiheit darstelle. Er fragt sich jedoch, wäre ein generelles Tempolimit nicht Ausdruck von Freiheit, nämlich der Freiheit aller, sich sicher im öffentlichen Raum zu bewegen?
Ja, das unterstellt natürlich, dass in Deutschland wegen der streckenweise Freigabe der Geschwindigkeit es weniger Sicherheit gibt. Allerdings sprechen die Statistiken gegen diese Annahme, nicht? Also das ist kein so gewichtiges Argument. Und der Einspareffekt durch ein Tempolimit, was CO2-Emissionen angeht, der ist nach einer jüngsten Studie der Bundesanstalt für Straßenverkehrswesen also deutlich geringer als auch angenommen. Aber ich sehe, dass dieses Thema sich relativiert, allein durch die Transformation hin zu Elektromobilität. Da neigt man ohnehin dazu, auch auf die Batteriekapazität zu achten und nicht mit Höchstgeschwindigkeiten unterwegs zu sein.
Herr Wissing, wir haben gerade darüber gesprochen, Tempolimit. Und da kam jetzt natürlich einiges zurück von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Da fragt zum Beispiel Max-Peter Ratzel aus Gundelfingen. Der schreibt, ja, er muss Ihnen widersprechen, weil ohne Zweifel würde ein Tempolimit Leben retten und CO2-Ausstoß verringern. Und ich füge noch hinzu, Sie sagen, die Studienlage spricht gegen Tempolimit, aber warum haben dann alle Länder um uns herum ein Tempolimit?
Ich will gar nicht diesen Gegensatz aufmachen. Also natürlich kann man damit CO2 einsparen. Ich hatte nur gesagt, die Studien der Bundesanstalt für Straßenverkehrswesen, die ja die kompetenteste Einrichtung dafür ist, die kommen zu dem Ergebnis, dass diese bisher vermuteten CO2-Einsparpotenziale deutlich geringer sind beim Tempolimit als angenommen. Also es ist, glaube ich, für ein Interview zu komplex, um zu erklären, wo auch die Nachteile des Tempolimits liegen. Es nimmt beispielsweise die Verkehrsleistung eines Verkehrsträgers ab beim Tempolimit. Das heißt, das ist also weniger Straßenkapazität dann vorhanden. Und das sind Argumente beispielsweise dagegen. Und es gibt viele andere noch, aber erstaunlicherweise wurde ja bisher nie eins eingeführt, egal wer regiert hat in Deutschland. Das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, weil man immer einzelnen Parteien gesagt hat, dann denen liegt's, aber wenn die nicht regiert haben, wurde es trotzdem nicht eingeführt. Ja. Also
offensichtlich ist das was Nostalgisches, freie Fahrt für freie Bürger, dass wir in Deutschland daran hängen.
Wie gesagt, da muss man, glaube ich, eine extra Sendung machen.
Können wir gerne mal machen. Peter aus Ubstadt will noch hinzufügen, also er ist nicht generell gegen ein Tempolimit, aber viel auf Autobahnen unterwegs und meistens wird das doch alles durch die vielen Baustellen geregelt und dem angeschlossen vielleicht die Frage von Monika Wiedenbach zum Schluss. Fragen Sie doch gerne mal Herrn Wissing, warum man Autobahnbaustellen wie zum Beispiel Pforzheim, die kennen Sie auch gut, die A8, oder Brücken Mannheim-Ludwigshafen nicht priorisieren oder beschleunigen kann. Es geht doch der Wirtschaft damit viel Geld verloren.
Also die werden priorisiert und man nutzt auch die Beschleunigungsmöglichkeiten, aber große Baustellen sind eben auch eine große Herausforderung. Ich werde beispielsweise oder bin oft gefragt worden, warum man nicht alle Baustellen auch zu 24-Stunden-Baustellen macht. Und da müssen wir sehen, das scheitert auch daran, dass es nicht so viele Fachkräfte in diesem Bereich gibt. Mhm. Und die Fachkräfte natürlich, wenn man 24-Stunden-Baustellen hat, dann auch solche Arbeitszeiten haben und dafür sind auch nicht viele bereit. Das heißt also, es gibt eben auch faktische Grenzen, was den Fachkräftemarkt angeht. Und wir leiden an vielen Stellen unter Fachkräftemangel, auch im Infrastrukturbereich.
Also, Herr Wissing, wir haben die Frage schon geklärt. Politik erstmal nicht. Sie wollen zurück in Ihre Anwaltskanzlei, die Sie 2013 gegründet haben. Aber eine Frage, die würde ich Ihnen schon noch gerne stellen. Sie sind nämlich Sohn eines Winzers. Eigentlich sind es zwei Fragen. Die erste ist, Sie sind ja Sohn eines Winzers. Und Sie haben zwar Ihren Weinberg, soweit ich weiß, verpachtet, den Sie von Ihrem Vater haben, aber wir sind ja hier in Baden-Württemberg und haben ja ein paar hervorragende Lagen hier. Haben Sie da einen Favoriten?
Also zunächst, mein Vater hat zwar ein Weingut betrieben, war aber Lehrer vom Beruf. Und ich mag sehr gerne deutschen Wein. Ich bin ein großer Fan von deutschem Riesling. Ich finde auch in Baden zum Beispiel die Burgunderweine sehr schön, sowohl den Chardonnay als auch den Spätburgunder. Und ich kann auch den schwäbischen Wein was abgewinnen. Diese Leichtigkeit, diese Fruchtigkeit, die kann in bestimmten Situationen auch glücklich machen.
Also da ist man als Pfälzer nicht befangen. Darf man auch badische und württembergische Weine gut finden?
Ja, ich finde auch und umgekehrt. denn also die Vielfalt des Weines macht es ja aus. Das Tolle an Wein ist ja, wenn man sich gut auskennt und sich selber fragen kann, worauf habe ich jetzt genau Lust? Was passt jetzt in diesem Moment? Und dann auch weiß, zu welcher Flasche oder zu welchem Anbaugebiet man greifen muss. Dann erst hat man das volle Potenzial des Weins erkannt und für sich genutzt. Deswegen habe ich kein Verständnis dafür, dass manche sagen, ich trinke nur Pfälzer Wein oder nur Württemberger Wein. Das ist ein bisschen schade, denn die Weinwelt ist so vielfältig wie wir Menschen.
Ein Plädoyer für die Offenheit. Und dann zum Schluss noch, Sie sind ja musikaffin, das haben wir gerade schon gehört, und ausgebildeter Kirchenmusiker, spielen Kirchenorgel. Haben Sie sich eigentlich mal den Buschmann-Song zum Ende der Koalition mal zu Gemüte geführt?
Nein.
Das holen wir vielleicht noch nach. Vielen Dank für Ihren Besuch, Volker Wissing, SWR1, Leute.
Danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.